Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Ihrem Gesundheitsfernsehen. Ja, und heute zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Methoden den Stressnerv zähmen können und somit auch neue Energie finden. Heute mit René Gräber. Unbedingt dranbleiben, wir legen direkt los. Bis gleich. Willkommen zurück und herzlich willkommen, lieber René. Schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du hast ja so einiges gemacht. Du bist Pädagoge, Sportwissenschaftler, Heilpraktiker und Autor. Also ein geballtes Wissen, das heute gegenüber mir sitzt. Ich freue mich darauf, von deinem Wissen profitieren zu dürfen.
Gerne, vielen Dank. Wobei ich, geballtes Wissen ist immer so eine Sache, weil ich sitze ja in der Praxis und arbeite mit Patienten und versuche das halt dann, was ich auch den Patienten näher bringe, oder rate, dann auch allgemeinverständlich jetzt halt durch meine Publikationen, durch die Artikel oder durch solche Videos halt mit zu verbreiten. Das ist das, was ich den Patienten eigentlich auch, du stellst wahrscheinlich noch andere Fragen, aber das fragen die Patienten auch und wollen das wissen, wieso, weshalb, warum. Mhm. Oder ich versuche zu erklären, warum bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind. Und da haben wir ja heute dieses große Stressthema.
Ja. Ja, ein unglaublich wichtiges Thema, wenn ich so in die Gesellschaft schaue, ist das Thema Stress schon lange ein intensives Thema. Aber ich habe das Gefühl, es spitzt sich immer noch mehr und noch mehr zu. Auch habe ich so das Gefühl, die Leute werden immer dünnhäutiger durch den Stress. Sprich, es braucht nur ein kleinster Funken und es explodiert.
Ja, das nimmt zu. Wir werden zunehmend in Abhängigkeitsverhältnissen gehalten, mhm, und in einer Art Dauerbeschäftigung, sodass die wenigsten eigentlich nur noch sich die Zeit nehmen, bestimmte Dinge zu durchdenken. Die meisten lenken sich eigentlich nur noch fortlaufend ab mit irgendwas. Das sehe ich auch. Also bei den Kindern besonders schlimm. Die können keine Ruhe oder Stille mehr aushalten. Wenn die irgendwo hinsitzen, das siehst du in der Schule, das siehst du bei den Erwachsenen, das siehst du im Berufsleben, wo alles kurzlebiger und schnelllebiger geworden ist, Stichwort E-Mail, mhm, dann die neuen Medien, die dazukommen, die Filme, wenn wir uns die Filme angucken, die Spielfilme, das ist nicht mehr nur ein Superheld, der uns genügt, wie Superman früher in den 70er Jahren. Nein, das sind jetzt die Avengers, da müssen mindestens 2 bis 5 Superhelden auftreten oder noch mehr. Das siehst du an bestimmten Videoplattformen, die die Jugend, ich nenne jetzt keine Namen, also die, wo man schnell scrollen kann, die uns ständig stimulieren und dann bestimmte Hormonachsen wieder bedienen. Also da stehen physiologisch, stehen da Korrelate gegenüber, die das zeigen, was die meisten empfinden. So. Und die meisten wissen, dass sie Stress haben, wissen aber nicht, die wissen schon so ungefähr, was sie dagegen tun können, tun es aber nicht. So. Und da muss man Angebote machen, auch in der Praxis, die dann auch praktikabel sind für die Patienten. Und wenn es dann wirklich manifest wird, dass, weil das ist ein Faktor, einer der für mich 4 großen Faktoren, warum Menschen krank werden, ist, wenn man es kurz nochmal zusammen, wenn ich es zusammenfassen darf, ist einmal die mangelnde oder einseitige Bewegung. Nummer 2 ist die Ernährung, wissen die meisten auch. Nummer 3 sind die Noxen, / Umweltgifte, die meisten halt dann kennen, wie Quecksilber und Aluminium, Weichmacher, Plastik etc. Als auch dann Nummer 4 ist der große Faktor, über den wir jetzt gerade reden, sind diese Stressfaktoren. Und damit ist natürlich gemeint der negative Stress, der dann als solcher seine Repräsentation findet, physiologisch, nicht nur hier oben, sondern sowohl in den Hormonachsen als auch dann in entsprechenden Korrelaten, die dann in entsprechende Krankheiten münden können.
Ja, bin ganz gespannt, wo die Reise heute hingeht. Können wir vielleicht beim Thema Vagusnerv beginnen?
Ja.
Ich glaube, für viele schon mal ein Begriff, viele haben es gehört, aber für die, die es noch nicht gehört haben, kannst du ganz kurz mal den Vagusnerv erklären, was das ist?
Dieser sogenannte ist ja eher populär wissenschaftlich, findet man jetzt ja verschiedene Bücher, die auf Vagustherapie gehen. Mhm. So, Vagustherapie. Und da denkt man, das ist ein Therapiekonzept, ist es auch. Und das hängt mit dem Vagusnerv zusammen. Wir haben bestimmte Hirnnerven, die direkt aus dem Gehirn in die Peripherie ziehen, also in den Körper rein. Und einer davon ist der Vagusnerv. Das ist der Hauptnerv davon, der unsere Eingeweide versorgt. Der versorgt sowohl Herz, Leber, Darm, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Milz, also alles, was hier so in dem ganzen Raum, im Körperraum so vorhanden ist. Deswegen hat er diese hohe Relevanz. Dazu müssen wir mal kurz noch in das autonome Nervensystem gehen und das unterteilt sich ja im Wesentlichen das gesamte Nervensystem mit allen Nerven in zwei Bereiche. Das eine ist das sympathikotone Nervensystem und das andere ist das parasympathikotone Nervensystem, also sympathisches Nervensystem, parasympathisches Nervensystem. Das sind zwei Anteile.
Ja.
Wir alle müssen uns an die Gesetze halten. YouTube an die WHO-Richtlinien und die EU-Gesetze und wir uns an die journalistische Pressefreiheit. Deshalb sind wir Offikisana.
Und das ist deswegen relevant, weil wir immer nur einen Anteil hauptsächlich geschaltet haben. Entweder wir laufen sympathikoton oder wir laufen parasympathikoton. In der sympathikotonen Lage werden bestimmte Organe in einer spezifischen Weise stimuliert und im parasympathikotonen System ebenfalls. So, und jetzt ist die Frage, was brauche ich? Wir brauchen beides. Mhm. Wir brauchen einen Ausgleich zwischen diesen beiden Sachen. So, jetzt gucken wir kurz im Sympathikus, was läuft da? Das ist das, was wir an, was uns anregt, was uns aufregt, was uns antreibt. Zum Beispiel könnten wir jetzt dieses Gespräch, wäre nicht so gut, wenn wir das in einer parasympathikotonen Lage führen. Weil dann würden wir hier liegen und würden uns entspannt anlächeln. Ja. Das wäre jetzt für die Zuschauer nicht so hilfreich, sondern wir müssen jetzt, ich muss überlegen, ich muss meine Worte formulieren, ich muss auf deine Fragen reagieren, ich brauche eine sympathikotone Lage. Und das ist das, wo wir meistens drin sind. Wenn ich nachher wieder, wenn wir hier das beendet haben, dann setzen wir uns, was weiß ich, ich weiß nicht, ob wir das nochmal, setzen wir uns in die Küche und trinken uns und entspannen, entspannt bei irgendwas, vorausgesetzt, das ist entspannt. Mhm. Das kann ja für manche auch wieder Stress bedeuten. Ich behaupte es jetzt einfach mal, die Fähigkeit, dann sofort wieder abzuschalten und in diesen Parasympathikus umzuschalten. Das ist eine Kunst und das können nur noch wenige, weil die in einem Hamsterrad drin hängen, dass sie nicht mehr aus dieser Sympathikotonenlage in die Parasympathikotone kommen. Und wie merken, jetzt ist die Frage, wie merken die Patienten das? Die beschreiben das, und das versuche ich ja auch in der Praxis rauszukriegen, die beschreiben das als nicht mehr abschalten zu können.
Ja.
Dann fallen Worte wie Hamsterrad. Dann fallen Sachen wie Schlafstörungen. Ich frage die Patienten immer, wie sie schlafen. Das sind eigentlich so die Hauptfaktoren davon. So, und dann ist die Frage, wo befinden die sich und wie kommen wieder diese in das andere System zurück? Und du hast ja nach dem Vagus gefragt, wenn du irgendwas fragen willst zwischendurch, dann frag zum Verständnis, weil ich versuche so einfach wie möglich zu halten, so dass jeder was davon mitnehmen kann.
Gerne.
Der Vagus jetzt, der 10. Hirnnerv, wird vor allem durch die parasympathikotone Lage stimuliert. Wir müssen im Parasympathikus sein, damit der Vagus stimuliert wird. Mhm. Auf dem sympathikotonen Anteil, da sind auch die entsprechenden Hormonachsen mit assoziiert, wie Adrenalin, Noradrenalin. Die laufen hier, also diese Flucht- und Kampfreaktion, die meisten noch kennen, so wie wir evolutionär angelegt sind. Entweder wir mussten früher mit einem Tier kämpfen oder mit einem Gegner oder wir mussten weglaufen. Im Entspannungsanteil, also im Parasympathikus, wird der Vagus aktiviert und dann werden die Botenstoffe entsprechend ausgeschüttet über die Nerven, das Acetylcholin vor allem, das dann die entsprechenden Organe stimuliert. So, und jetzt gehen wir zum Beispiel auf ein großes Thema, was viele haben, ist zum Beispiel Verdauung.
Ja.
Die gesamte Verdauung wird durch den Vagusnerv, hatte ich ja gesagt, geht auf Darm, Leber, Pankreas und so weiter. Und dann müssen die Botenstoffe ausgeschüttet werden, wenn wir essen. So, dann denken die meisten ja, okay, ich esse, ich weiß, ich muss gründlich kauen und so weiter. Dann kommt die Alpha-Amylase mit dem Speichel und so weiter. Aber wenn ihr noch sympathikoton seid und in Stressreaktionen seid, dann wird das nicht entsprechend ausgeschüttet. Dann funktioniert die Magenbesaftung nicht ausreichend. Dann funktionieren die Enzyme, die von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet werden muss, um die Nährstoffe aufzuschließen, die wir essen. und so weiter. Diese ganzen Sachen hängen da hinten dran. Die ganzen Entgiftungsprozesse hängen da hinten letztendlich auch mit dran, die dadurch gesteuert werden. Stichwort bis hin zu seneszente Zellen, Autophagieprozesse, die in den Zellen direkt laufen, die werden dann alle gehemmt, weil der Körper sich nicht die Zeit dafür nimmt. Wenn wir ständig in Flucht- und Kampfreaktionen sind, und das ist ja heute so, dass früher dann evolutionär, wir dann auch kämpfen mussten oder weglaufen.
Ja.
Dann setzt automatisch danach eine gewisse parasympathikotone Lage ein, weil die Hormone, die dann zum Beispiel Adrenalin, dann die Muskulatur besetzt, weil die Kontraktionsbereitschaft gefördert werden muss und so weiter. Es passieren ja noch andere Sachen wie Vasokonstriktion, also eine Verengung der Gefäße. Warum? Weil wenn wir kämpfen und wir würden verletzt werden, dann dürfen wir nicht gleich verbluten. Wissen wir aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, dass Soldaten, denen der Arm weggeschossen wurde, dass die erstmal nicht geblutet haben und so weiter. Das sind solche Effekte. Weil ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Chirurgenfamilie. Mein Großvater war ja noch im Krieg Chirurg und der hat solche Dinge auch beschrieben. Mhm. Ja, wo du sagen würdest, aus heutiger Sicht, das ist unvorstellbar, was die gemacht haben oder was da passiert ist. So, aber das wäre diese Achse, diese Adrenalinachse. Und wir brauchen die entsprechenden Gegenspieler dazu. Und das findet heute im Wesentlichen halt nicht mehr statt. So. Das ist eins der Hauptprobleme. Stell mal eine Frage.
Es ist unglaublich spannend, wie das alles so zusammenhängt, dass man eigentlich jetzt auch schon, wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie für Probleme mit der Verdauung, dass man das wirklich auch auf diesen Stress zurückschließen
kann. Absolut. Absolut. Bleiben wir bei den Verdauungsproblemen. Ganz einfach, wenn wir jetzt die Faktoren, die ich kurz aufgezählt hatte, würde ich dann abfragen wollen. Erstens mal, wie ist die Stuhlgangqualität und so weiter? Mhm. Wie sieht der wirklich aus? Ist erstmal uninteressant. Aber wie ist das Bewegungsverhalten? Weil die Darmmotilität durch Erschütterungsbelastung stimuliert wird, unter anderem. Also ich muss gehen, spazieren gehen, damit hier eine Erschütterung stattfindet in einer dezenten Form. Ich kann das auch mit Atemübungen machen. Das gibt's ja dann auch. Und damit wären wir dann wieder bei den Entspannungsverfahren. Wie kann ich den Parasympathikus stimulieren? Ja. Ich kann es über die Ernährung. Die Ernährung spielt natürlich eine Rolle. Stichwort Ballaststoffe. Was stopfe ich da eigentlich oben in mich rein? Mhm. Und drittens natürlich die Vagusstimulierung, dass ich in diese Lage reinkomme, dass dann die Verdauung auch funktioniert. Und da unten ist ja auch im Darmrohr, im Dünndarm, im Blickdarm, ist ja Muskulatur, die auch den Speis, die rhythmisch kontrahiert, wellenförmig, die den Speisebrei voran bringt.
Ja.
Und der wird zum Beispiel, das wird durch Adrenalin gehemmt, wenn ich sympathikoton bin. Es muss ja auch so sein.
Mhm.
Ganz einfach, während wir uns jetzt hier unterhalten und sind sympathikoton, wäre es blöd, wenn ich jetzt auf einmal Stuhldrang bekäme und müsste auf Toilette gehen. Das dürfte jetzt nicht passieren. Es macht sich auch schlecht, gerade in Flucht- und Kampfreaktionen so. Und das kennen manche als Phänomen. Wenn sie woanders sind, können sie nicht so gut zu Stuhle. Weil das ist aufregend, das ist neu. Und dann kennen das manche dann, die sagen, ich kann nur zu Hause auf Toilette gehen und so weiter. Das ist eine Begründung dafür.
Was gibt's denn sonst noch so für Methoden, um jetzt den Vagusnerv zu stimulieren oder auch wiederum zu beruhigen? Ich denke, vor allem das Thema Beruhigen wäre wahrscheinlich das Hauptthema, oder?
Die Frage ist, wie kommen wir in diese Umschaltung wieder rein?
Genau, ja.
So, dazu müssen erstmal die Faktoren abgestellt werden, die uns in dieser sympathikotonen Lage halten. Das ist Nummer eins. Dazu müssen wir diese Dauerbeschäftigung, sage ich jetzt mal, mit bestimmten sozialen Medien einstellen. Also das muss man einfach abschalten.
Mhm.
Man muss bestimmte Nahrungsmittel meiden auch, die uns da drin halten. Da können wir in den Hormonachsen noch drüber sprechen. Alles, was die Dopaminachse zum Beispiel triggert, weil diese Nervensysteme, Anteile sind auch assoziiert mit bestimmten Hormonen. Ich hatte es ja schon gesagt, Adrenalin, also die wesentlichen Hormone, wir können es auch gleich machen, sind Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Da hängt auch noch dran das Serotonin, was die meisten als Glückshormon verorten. Das stimmt aber nicht mehr ganz nach der neueren Lehre, aber wir lassen es einfach mal so. Das Adrenalin als das zentrale Antriebshormon, was dafür sorgt, dass wir bestimmte Dinge tun, Flucht- und Kampfreaktionen und so weiter, das brauchen wir. Dann das Noradrenalin, das macht ungefähr das Gleiche. Adrenalin und Noradrenalin haben im Unterschied, dass sie auf bestimmte Sachen wie Blutdruck oder Herzfrequenz unterschiedlich Wirkung haben, was dann natürlich eine Rolle spielt, physiologisch oder medizinisch, wenn man es so sagen. Aber ansonsten können wir es in eins verorten, dank des Dopamin. Das Dopamin, was im Wesentlichen für unseren Antrieb verantwortlich ist. Es ist auch mit Glück kombiniert, aber im Wesentlichen ist es der Antrieb und die Vornahme, dass wir etwas umsetzen wollen. Mhm. Wenn es nicht mehr funktioniert, das Dopamin, dann zum Beispiel, das wissen wir aus den Parkinson-Erkrankungen, dass diese Patienten, denen die Vornahme fehlt, dass sie etwas umsetzen können. Die haben ja die Phänomene Maskengesicht, Tremor, also Zittern und diese Tippelschrittchen oder dieses Zahnradphänomen. Die wirken dann ein bisschen, die wirken dement, sind die aber nicht. Es gibt sowohl desto Parkinson und Demenzerkrankungen, die sind stark vergesellschaftet. Also viele von diesen Patienten haben beides dann auch. Ja. Aber es gibt auch nur Parkinson-Patienten in jüngeren Jahren bereits, die dann nur das haben. Die sehen dann zwar auch ein bisschen dement aus, die sind aber nicht blöde, diese Patienten. Die sind kognitiv voll da. Mhm. Nur, die haben diese Antriebshemmung. Dann auch neue Dinge zu tun. Denen kannst du sagen, geh spazieren. Ja, dann sagen die, ja, wäre richtig, aber die kommen nicht dahin, das zu tun. Ja. So. Deswegen müssen wir auch in den Parasympathikus und wir müssen das Dopamin runterfahren. Die Reizschwelle müssen wir runterfahren. Wir müssen bestimmte Sachen lassen, die dann die Dopaminachse dann vor allem stimulieren. Zum Beispiel wird die überstimuliert durch laute Musik, Rockmusik, also vor allem auch, die diesen schnellen Beat haben. Mhm. Alles, was uns aufputscht zum Beispiel. Was uns noch aufputscht, dann zum Beispiel, ist Zucker. Von den Drogen will ich erst gar nicht reden. Und das sind diese Abhängigkeiten. Das siehst du, wie diese Patienten dann auch verfallen im Drogenkonsum, weil diese Hormonachsen dann völlig erledigt sind. Ja. Dann halt diese schnellen Bildfolgen, immer wieder diesen sich den Kick abholen. So. Ja. Und deswegen gibt es ja jetzt auch schon so Sachen, die sich nennen Dopamin-Detox. So, was so aus der Szene in den USA kommt das ja so. Und das ist eigentlich relativ einfach, dass du bestimmte Tage der Stille genießt, wo du keine Süßigkeiten isst, keinen Fernsehkonsum und keine sozialen Medien konsumierst. Die nicht nur den Zucker runterfährst, sondern du könntest dann, wenn wir in die Naturheilkunde gehen, auch einen Fastentag einlegen, was da dann nämlich, wo du noch mehr Prozesse hast. Und dann fährst du die Sachen, keine Musik hören an den Tagen. Und dann nimmt man sich an den, zum Beispiel der Sonntag, klassischerweise früher. Da bist du in die Kirche gegangen, dann hast du den Vagus noch stimuliert, indem du singen musstest. Mhm. Das wäre nämlich eine Variante dafür. Du fängst an zu singen. Oder zu summen, zu brummen, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Das wären dann so Mantrasummen, ja, diese Vibration hier, weil das über den Nerv, der dann diese Stimme stimuliert, auch eine Rückkopplung hat auf den Vagus, dass das stimuliert wird. Also einfach dieses oder dass die Mantras, die Yogis verfeiern das in der indischen Medizin noch, dann bekommt jeder sein eigenes Mantra, worauf der entsprechend anspricht. Das meiste, was die meisten kennen, ist dieses Om. Und dann bin ich wieder beim Brummen. Mhm. Da habe ich früher gesagt, Spinnkram. Ja. Aber wir wissen heute aus den physiologischen Prozessen, dass du dann zum Beispiel in diese Umstellung kommst. Zum Beispiel, wenn ihr Angst habt, dann fängt man meistens, Kinder machen das dann, die fangen an zu singen oder summen. Wenn ihr nicht singen wollt, dann könnt ihr immer noch summen, auch wieder ein Liedchen summen. Das macht man unwillkürlich, machen das viele bei, wenn sie Angst haben, dass man anfängt, ein Lied zu singen.
So ein bisschen beruhigend. Oder?
Weil das nämlich wieder in diese Umstellung dann hineinführt. Das ist das dieser Faktor. Mhm. So, also, wir waren beim Dopamin-Detox, dass man dann sich zum Beispiel eine Vornahme macht, an diesem Tag, meinetwegen am Wochenende oder wenn heute in unserer arbeitsteiligen Welt, da haben die viele ja schon gar nicht mehr am Sonntag frei, sondern da werden keine E-Mails bearbeitet, es werden keine WhatsApps beantwortet, sondern nur, und da sage ich zum Beispiel immer, wenn ihr wirklich was von mir wollt und es ist dringend, dann ruft mich an. So wie früher, ja. Aber nicht diese ständige Nachrichten beantworten. Also es gibt viele Strategien, man muss nur die Idee dafür haben und man muss es dann halt umsetzen.
Ja, so, ich denke, und dann, das Umsetzen ist das, oder?
Und dann gehen wir noch ganz kurz unten rein auf das Serotonin, aber nur ganz kurz. Das ist jetzt nicht direkt Vagus assoziiert, sondern das Serotonin wird zu 90% ungefähr, Pi mal Daumen, im Darm gebildet und 10% im Gehirn. Und dann haben wir wieder diese Darm-Hirn-Achse, die dann auch wieder aufzeigt, wie wichtig die Ernährung ist. Das Darm-Mikrobiom hängt da auch dran, Stichwort Darmflora, Stichwort Darmsanierung. Also ist eins mit dem anderen vergesellschaftet. Und das ist die Aufgabe, auch in der Praxis herauszukriegen, wo hängt's eigentlich jetzt hier wirklich? So, jetzt haben wir diese Hormonachsen durch und jetzt diese Verschaltungsmöglichkeiten. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Strategien, die man sich überlegen kann, wie man dann dahin kommt. Ne?
Also mega wertvolle Tipps und vor allem so einfache, was du ihr jetzt gerade auch mit auf den Weg gibst, dass man wirklich auch mal den Cut machen kann und sagt, hey, Sonntag ist jetzt mein Tag zur Beruhigung. Dort werde ich fasten, gehe ich spazieren. Ah ja, apropos spazieren, gibt's auch so gewisse Sportarten, die mich eher zum Parasympathikus bringen? Ist da wahrscheinlich intensiver Sport eher kontraproduktiv oder wäre wahrscheinlich eher so das leichte Gehen oder?
Jein. Es gibt die Patienten Gruppen, die diesen Kick suchen durch bestimmte Sportarten, auch Extremsportarten, um danach diese Glücksgefühle oder diese Entspannungsvarianten dann zu haben. Die gibt es. Da kann man jetzt unterschiedlich diskutieren. Eher Ausdauersportarten, Kraftsportarten. Letztendlich besitzen die alle diese Fähigkeit, danach diese Verschaltung herbeizuführen. Deswegen ist das ratsam, vor allem auch unter dem Stichpunkt der anderen Aspekte, Stichwort Bewegungsarmut etc. Aber brauchen wir das? Ich rate jetzt aber auch bestimmten Patienten, die sich eh schon dauernd auspowern, zusätzlich noch, dann, die machen das dann trotzdem. Ne? Es sei denn, die haben die entsprechenden Beschwerden, die daraus resultieren. Ich denke da wieder an die Hochleistungsradfahrer, die jetzt noch nicht mal Wettkämpfe machen, sondern die setzen sich abends nach der Arbeit auf ihren Bock, also auf ihr Fahrrad und reißen dann noch mal locker 40, 60, 80, 100 Kilometer ab, um dann überhaupt erst mal wieder dann in die parasympathikotone Lage zu kommen. Bis dahin haben die sich aber wieder mit Stresshormonen zusätzlich aufsummiert und belastet. Das beobachte ich auch bei bestimmten Fitnesssportathleten, vor allem in der jüngeren Zielgruppe, die diese Achsen auch noch zusätzlich erschöpfen durch die Einnahme zum Beispiel solcher sogenannter Pre-Workout-Booster, die meistens mit Koffein völlig überladen sind. So, das sind teilweise in den Portionen sind dann 400 Milligramm Koffein drin. Und das gehört dann auch zum Detox dazu. Das ist übrigens auch ein Zeichen, wie erschöpft manche Patienten dann sind. Und das hängt ja auch dann an dieser Adrenalin-Noradrenalin-Dopamin-Kette, dass die Hormonachsen dann auch sich erschöpfen in gewisser Weise, wo der Körper es nicht mehr schafft, bestimmte Hormone zu produzieren und kommt dann nicht mehr hinterher. Und dann merkt man, und das wäre jetzt dann, wie kriegt man sowas raus? Wie merkt man es bei sich selber, dass die Patienten dann beschreiben, mir fehlt eigentlich so der Antrieb. Ja. Stichwort Dopamin, haben wir jetzt ja gelernt gerade. Um zu gucken, aber da wissen wir schon, da ist irgendwas im Argen. Dann können wir entweder physiologisch gucken, wie es da aussieht, oder wir fangen erstmal in der Naturheilkunde ganz allgemein an mit Lebensstilmaßnahmen und das zu verändern. Oder dann zu gucken, weil dann die meisten auch andere Probleme haben, dann im Bereich der mitochondrialen Medizin, also diese Mitochondrien, wie der bestimmt schon mal gehört, diese kleinen Zellkraftwerke, die in jeder Zelle verortet sind. Und die sind eigentlich unser Akku, unsere Energiekraftwerke, wie man es nennen will, unsere, was weiß ich, Elektrokraftwerke oder Kohlekraftwerke, wenn man es will, so, oder die den Strom produzieren und die Energiekorrelate entsprechend bereitstellen. Ohne die funktionieren wir nicht, weil wenn die Lampe aus ist, der Strom abgeschaltet ist, sind wir tot. Wir haben ja ein Zellmembranpotenzial überall. Also wir funktionieren ja auch mit Strom. Das ist ja so, das wissen viele ja auch nicht. Sodass die ganzen Funktionen aufrechterhalten werden können. Dass das meistens auch vergesellschaftet ist mit der mitochondrialen Schwäche, so dass die entsprechenden Stoffe, Nährstoffe da drin fehlen. Stichwort zum Beispiel Coenzym Q10, das NAD oder NAD plus FADH, dass diese Substrate, die dann für die Mitochondrien zur Verfügung stehen. Aber da kommt dann eins zum anderen. Meistens hat man dann bei den Patienten so ein Konglomerat, sodass man die dann entsprechend entweder mit Heilpflanzen oder mit Vitalstoffen behandeln kann. Die brauchen dann aber auch ein Entspannungsverfahren, das irgendeine Handreichung, wie sie aus dieser Stressachse rauskommen. So, und das merken die Patienten, die beschreiben das dann auch, kriegt man dann auch. Stichwort Nebennierenerschöpfung. Die Nebenniere ist ja dann, die Nieren kennt ja jeder, die sich hier unten ungefähr im unteren Rücken befinden. Und auf den Nieren sitzen oben diese kleinen Hütchen drauf. Das sind dann diese Nebennieren. So sieht so aus wie so eine kleine Mütze, die die aufhaben. Die Nebenniere, die dann vor allem auch, und das hatten wir noch nicht, das Cortisol ausschütten. Das Cortisol kennen die meisten als Cortison, wenn es als Medikament gegeben wird. Wir produzieren das aber selbst. Dieses Cortisol ist katabol, wirkt das, also abbauend, aber auch stark entzündungshemmend. Und wenn wir da zu viel haben, dann von, weil das dann auch über diese Hormonachsen stimuliert werden, und da jetzt wird es wahrscheinlich manchen zu viel, über die entsprechenden Organe, die das ausschütten, also Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere. Das ist so eine Achse, die schütten die Hormone aus, sodass dann die Nebenniere aufgefordert wird, Cortisol auszuschütten. Das brauchen wir auch, aber das muss auch irgendwann wieder eingestellt werden.
Ja.
Sonst haben wir ein Problem, weil dann bestimmte Sachen auch wieder nicht laufen im Körper. Und dann kommt auch zu diesem Phänomen, dass wenn die, weil es bei der Nebenniere halt eher untersucht ist oder bekannt ist, diese Nebennierenerschöpfung, die Schulmedizin verneint das eher, dass es sowas gibt, sondern dass, wenn die Hormonachsen richtig erledigt sind in dieser Kaskade, die schauen sich das schon an. So, aber so wie wir das in den Vorstufen der Naturheilkunde oder in der naturheilkundlichen Praxis betrachten, sehen wir da schon früher Ausfallerscheinungen, in Anführungszeichen, wo wir sagen, da müssen wir regenerativ wirksam werden. Und diese Patienten beschreiben zum Beispiel morgens ein, das ist jetzt keine, im Latein heißt das Conditio sine qua non, also eine Ausschlussbestimmung. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, diese Patienten beschreiben morgens gegen 10 Uhr, 11 Uhr, je nachdem wie sie aufstehen, beschreiben die ein Leistungstief plötzlich. Und die beschreiben abends ab 20 Uhr dann nochmal, dass sie dann fit werden, ab 20 Uhr ungefähr. Die beschreiben in der Nacht eine Schlafstörung, dass sie nachts aufwachen. Typischerweise so auch zwischen 2 und 4 Uhr nachts. So, das sind alles so Sachen, wo man sagen kann, da denken wir drüber nach, dass etwas nicht stimmt. Stichwort Nebennierenerschöpfung. Und können dagegen steuern. Und eine Sache ist dann die Stressbelastung. Und diese Patienten haben das. Die sind in dem Dauerstress. Die sind ständig sympathikotonisch. Und die müssen da raus. So, und da hilft es wenig, wenn man denen nur sagt, sie müssen sich anders ernähren, weil da ist ja auch einiges im Argen, sondern da brauchen wir diese Achse, dass wir in die Entspannung reingehen. Ja? Und da gibt es halt verschiedene Methoden. Dann reicht es zum Beispiel nicht, wie ich es eben gesagt habe, das zu machen, sondern da braucht man was, wo man auch, es gibt ja viele verschiedene Methoden, wir können jetzt mal ein paar durchgehen, wir können ein paar Schnellmethoden durchgehen.
Gerne, ja.
Wie man schnell in den Parasympathikus kommt oder in die Vagusstimulierung. Eine Variante ist zum Beispiel, der ist bekannt, dieser Reflex auch über die Augen. Wenn ich auf die Augäpfel drücke, dann wird der aktiviert. Das solltet ihr jetzt aber nicht machen, vor allem nicht Patienten, die eh schon Augeninnendruckerhöhungen haben oder mit der Netzhaut Probleme haben, Stichwort Makuladegeneration, sondern nur mit dem Handteller. Mit beiden Handtellern gehe ich dann hier auf, ich kann mich hier auch so aufstützen und lege die Hände auf und habe dann automatisch dadurch bereits einen leichten Druck auf die Augäpfel. Das kann man auch machen, zum Beispiel, wenn man auf der Arbeit ist und man will sich jetzt nicht, zum Beispiel jetzt, wenn die Kollegen zugucken, so hinsetzen, ja. Da denken die, der pennt, oder das gilt ja bei uns in der Gesellschaft, der hat wohl nichts zu tun oder irgendwie sowas. Nee, dann geht man halt einfach, was gesellschaftlich anerkannt ist, dann muss man halt zur Toilette und dann setzt man sich da halt auf die Toilette und macht den hier. Reicht eine Minute zum Beispiel, das zu machen. Das kann man auch mit dem Stuhlgang dann verbinden und macht das dann dabei. Eine Variante, eine weitere schnelle Variante ist zum Beispiel, dass man hier an den Ohren diesen Punkt einfach massiert, an den Ohrläppchen und dann hier auch hochgeht und die Helix, die Ohrhelix, also diesen Rand hier, versucht wegzukneten. Man stellt sich dann einfach vor, ich wollte mein Ohr hier glatt ziehen. So, das ist bei manchen durchaus dann, wenn ihr das noch nie gemacht habt, erstmal schmerzhaft, weil das wehtut. Aber hier sitzen auch viele also in der Ohrakupunktur viele Punkte der Wirbelsäule. Also wenn ihr auch mit der Wirbelsäule ein Rückenproblem, wer hat das nicht, Problem habt, könnt ihr das auch anfangen. Ihr könnt hier oben schon anfangen, vergesst hier die oben die Kurve nicht. Und richtig schön glatt ziehen, es darf ruhig ein bisschen wehtun am Anfang. Dass
man darf ordentlich drücken.
Ja, man kann da richtig mal, wenn man es jetzt noch nicht weit, geht man erstmal dezent ran und man findet vielleicht dann den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, oh, da ist es aber mehr. So, wäre auch interessant, könnte man jetzt gucken, welches Wirbelsäulensegment ist dann. Und dann werdet ihr finden, dass da in der Wirbelsäule die Probleme sind.
Und dort, wo es jetzt etwas mehr wird, dort darf man auch etwas dranbleiben.
Man kann auch dranbleiben. Ja, man macht das dann hier. Das wäre dann Ohrakupressur quasi, bis man das dann gleich mit verbindet. Und dann ziehe ich hier halt einfach hier die Helix hier so gerade und massiere dann hier. Das mache ich so eine Minute lang, wenigstens Schnellvariante. Man kann hier über das Geflecht hier oben gehen, am Hals auch, dass man das hier entsprechend stimuliert. Das machen wir ja auch in der Physiotherapie. Da wird es leider nicht generell gemacht, weil viele Probleme, auch der Nackenprobleme, sitzen hier vorne, die sitzen nicht da hinten. Dass ich hier hingehe, ich zeige das dann meistens auch mit der flachen Hand wieder, dass ich hier einfach hingehe, lege die hier auf und greife hier hinten am Nacken und ziehe jetzt einfach locker hier so nach hinten. Dabei drücke ich hier auch auf, komme ich auf bestimmte kleine Nervengeflechtbahnen, die, das ist nicht schädlich, sondern locker einfach hier hinten so links ziehen, Unterkiefer entspannt lassen dabei. So, das sind so drei Schnellvarianten, die ich verwenden kann. Apropos Unterkiefer, wenn ich jetzt heute gucke, wie viele Knirschschienen viele schon haben, das ist gigantisch.
Ist auch wieder ein Stressthema, oder?
Das ist absolut.
Man muss durchbeißen.
Das ist absolut ein Stressthema, weil die viele Menschen nicht mehr in den in die parasympathikotone Lage kommen, auch nachts nicht und knirschen dann ihren Stress ab und bringen den hier über die Kaumuskulatur zur Entsprechung. Ist ein Riesenthema. Ich war entsetzt vor ein paar Jahren, als ich mit Zahnärzten darüber gesprochen habe, die beiläufig gefragt, wie viele haben eigentlich eine Knirschschiene mittlerweile von euren Patienten? Und das ist bis zu 40%, die so eine Knirschschiene haben. Und die Lösung ist nicht die Knirschschiene. Die braucht man erstmal, damit man sich die Zähne nicht abreibt oder zerbeißt oder die Kronen oder, sondern die Lösung, das ist nur eine symptomatische Behandlung. Die Lösung ist, ich muss parasympathikoton werden. Der Stress muss weg. So, und da kommen wir jetzt, müssen wir dringend reden über die entsprechenden Entspannungsverfahren. Und das geht ja alles. Ich habe schon gesagt, entweder geht Sing, Chor, ihr braucht Dopamin, Stichwort Dopamin-Detox, so einen Tag, wo ihr dann diese Faktoren, diese Belastenden weglasst, damit ihr auch parasympathikoton werdet, Vagusstimulierung. Und man kann es aber auch willkürlich herbeiführen. Und da kommen die Entspannungsverfahren, die Atemtechniken, gibt auch verschiedene Atemtechniken, Boxatmung, Wim Hof-Atmung, also die Iceman-Atmung ist ganz bekannt geworden. Da muss man nicht gleich mit anfangen, man kann mit dieser Boxatmung anfangen, 4 Sekunden einatmen. 2, 3, 4, halten, 2, 3, 4, also Luft anhalten, ausatmen, 2, 3, 4, ausatmen, anhalten, 2, 3, 4, einatmen, 2, das ist diese Boxatmung. Mhm. Und die macht man 2 Minuten, gesteigert bis auf 5 Minuten, und dann werden viele feststellen, wenn ihr das macht und ihr atmet 1, 2, 3, 4, geht gerade noch, Luft anhalten, 2, 3, dann wird es schon unangenehm, dann werden viele nervös, dann fangt ihr halt einfach nur mit 2 Sekunden an oder 3, versucht es mit 3, und dann kommen manche auch so, dass die das auch nicht 1 Minute machen können, sondern die sagen 20 Sekunden länger, dann werden die nervös. Mhm. Dann macht ihr es erstmal nur 20 Sekunden, nächster macht ihr es 25 Sekunden, aber ihr macht es jeden Tag. Eine Methode. Die großen Methoden dann sind natürlich progressive Muskelrelaxation, aber mein großer Favorit oder Meditation, mein Favorit ist das autogene Training nach Professor Schulz, und zwar das Originaltraining nach Professor Schulz, wo man sich hinsetzt und man wird angeleitet über mindestens 8 Wochen, geht mal hin, einmal zu einem Trainer, Man kann es theoretisch alleine lernen, ich rate es aber nicht, weil ich sehe, dass die Patienten es dann nicht können oder viele Fehler machen. Ja. Man geht einmal hin, dann übt man jeden Tag zweimal, das ist am Anfang, in den ersten Wochen ist das 1 bis 2 Minuten, bis man alle Formeln gelernt hat und alle Stolpersteine auf dem Weg dahin aus dem Weg geträumt hat, die dann auftreten, diese ganzen Fehlerprozesse im autogenen Trainingsprozess. Und dann hat man wenigstens diese 8 Wochen, wenn man das zweimal täglich trainiert hat, und dann passiert was Fantastisches. Dann lernt man erstmal die Formeln. Ich brauche, bis ich alle Formeln, mein rechter Arm ist ganz schwer, mein rechtes Bein ist ganz schwer, mein rechter Arm ist ganz warm und so weiter und so weiter. Sonnengeflecht strömt warm, meine Stirn ist angenehm kühl, es atmet mich und so weiter und so weiter. Diese Formeln lernt man dann, baut die langsam auf. Es bringt nichts, wenn ihr die alle gleich auf einmal macht, sondern man muss erst lernen, mit den Problemen umzugehen auf dem Weg dahin. Und dann hat man die gelernt und dann braucht man ungefähr 5 Minuten, zweimal am Tag. 5 bis 6 Minuten, je nachdem, wie man es vor sich hinspricht. Ein Hauptfehler ist autogenes Training. Die meisten machen ihr Handy an, lassen sich das vorsprechen.
Ja.
Funktioniert nicht. Es funktioniert in dem Moment, aber ihr habt nicht die innere Verschaltung, dass ihr sie selbst willkürlich herstellt, weil dann passiert nämlich, wenn ihr das trainiert, eher 10 Wochen, eher 12 Wochen müsst ihr das machen. Und nach 12 Wochen tritt dann spätestens folgender Effekt auf. Ihr sagt nur die ersten Sätze schon. Rechter Arm ist ganz schwer. Und dann kommt auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden, tritt diese Verschaltung in den Parasympathikus auf. Und etwas Schnelleres im Lichtschalterphänomen, das kannst du gar nicht haben. Das ist genial. Deswegen lohnt es sich, diese Zeit da rein zu investieren. Und das ist leider in Vergessenheit geraten heute, weil sich keiner mehr die Zeit nimmt. Oh, muss ich 10 Wochen da jede Woche einmal hinrennen? Oh, diese langweiligen Formeln. Aber wenn du, das hast du nicht bei progressiver Muskelrelaxation, dafür musst du lange meditieren, damit du diesen Effekt sofort herstellen kannst. Auf Knopfdruck. Und dann, das ist ja nur die Grundstufe des autogenen Trainings. Da gibt's ja noch eine Oberstufe hinten dran, die in bestimmten Meditationsprozessen auch gemacht wird, wo du dann bestimmte Formeln reingibst in den Körper, dass bestimmte Dinge passieren sollen. Angefangen von Mentaltraining bis hin zu Dingen, die im Körper passieren sollen. Früher hätte ich das jetzt, als ich noch voll im autogenen Training war, sagen können, das können wir gleich machen, kannst mir hier was anlegen, EKG oder was. Mhm. Ich bringe das innerhalb von einer halben Minute, verlangsame ich meinen Herzschlag um 15 Schläge. Wow. Locker. Sofort runter. Bis runter auf 45. Heute nicht mehr, weil ich es nicht so regelmäßig übe. Aber es reicht weniger Übung, um dann in diese Entspannung reinzukommen. Da schreiben mir ja auch manche Leser, warum regen sie sich nicht so auf? Oder entspannen sie sich auch mal? Ich sage, ich habe kein Problem. Autogenes Training, Switch, Parasympathikus an, fertig. Und so geht das. Und das ist das Problem heute. Und wenn ihr das könnt, könnt ihr auch euren Gedankenkreisel sofort abstellen,
ja,
den die meisten ja mit sich bringen. Und das sind vor allem auch viele Frauen, die dann abends sagen, wie sind die Schlafqualität? Ihr müsst nur mal gucken in die Statistik, wie viele Schlafstörungen wir haben. Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen. Mhm. Und die sind auch, hängen an dieser Vagus-Sache, an diesem Verschaltungssystem. Die hängen auch an der Hormonachse, Stichwort erschöpfte Hormonachse. Die hängen aber vor allem erstmal nicht daran, hängen daran, dass nicht verschaltet werden kann, wieder in die Entspannungsanteile. Und das muss man halt lernen. So.
Ja, es ist unglaublich spannend, was du hier für ein Werkzeug uns auch mitgibst und wieder vorstellst. Klar, es sind vielleicht 10, 12 Wochen, die man jetzt investiert, aber ich meine, wenn ich nachher sagen kann, hey, jetzt bin ich gestresst oder hey, jetzt ist einfach Zeit, dass ich mich jetzt entspanne und hinlege, dann mache ich das durch und endlich habe ich's.
Weil die Leute sich ja heute dann hinlegen, ich muss mich entspannen und haben schon wieder Stress
dadurch, ja, dass sie sagen, ich muss mich entspannen. Nur noch 6 Stunden, jetzt ist aber schnell, ne?
Und das funktioniert nicht.
Nee,
ja, erstens, man muss es wissen.
Ja.
Zweitens, man braucht erstmal wirksame Techniken, wie man da rauskommt. Aber letztendlich sage ich, man braucht eine grundsätzliche Haltung zum Leben, die gehört auch dazu, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe, weil die meisten stressen sich mit Sachen oder nehmen wir dieses Gedankenkarussell, was dann viele haben, vor allem Frauen haben das, die machen dann, da kommt alles vorm Einschlafen. Ja, die Kinder, oh, wie geht's den Kindern und so weiter. Da werden dann auf einmal Probleme gewälzt, mit denen ihr euch jetzt im Augenblick, passt das überhaupt nicht, dass ihr euch damit beschäftigt,
ja,
weil jetzt wäre eigentlich Zeit zu schlafen, mit dem wichtigsten, Regenerationsprozess anzuwerfen, den wir haben, im Schlaf. Und der ist gestört, der Schlaf. Hat auch noch mehrere Gründe, warum der Schlaf gestört ist. Stichwort blaues Licht, Stichwort Ernährung, zu viel, zu noch gegessen vorm Schlafengehen, gegebenenfalls noch Alkohol getrunken und so weiter. Anderes Thema. Nur mal kognitiv, um das zu rationalisieren. Erstens, wenn ihr schlafen gehen wollt im Bett, dann ist das Bett eigentlich nur für zwei Sachen da. Einmal, um zu schlafen. Nummer zwei, für die andere Sache der Fortpflanzung zum Beispiel. Im Schlafzimmer hat nichts zu suchen, das Handy oder ein Fernseher. So, damit das eine Schlafstätte ist, die muss entsprechend dunkel sein und so weiter. Dann, wenn ihr dann tatsächlich diese Problematik noch habt, diesen Gedankenkreisel, und das ist euch wichtig, dann legt euch zum Beispiel als Tipp ein Stift mit einem kleinen Block oder irgendwas daneben, schreibt das auf und dann sagt ihr eurem Bewusstsein, damit beschäftige ich mich morgen. Jetzt lassen wir das los. Und ihr habt es mit dem Aufschreiben ja quasi schon abgegeben an das Blatt Papier und könnt ihr sagen, beschäftige ich morgen. Nun, zweiter Hauptfehler ist, auch bei vielen ist, die beschäftigen sich dann mit Dingen und malen sich Szenarien aus. Bleiben wir mal bei dem Stichwort Kinder, wenn die Mütter sich Sorgen machen. Was soll aus dem nur werden? Malen sich Schreckensszenarien aus, die mit einer Wahrscheinlichkeit von nahe gegen Null im Promillebereich eintreten. Och, der fährt jetzt Auto, da könnte ja, oh, und so weiter, loslassen. So, das ist nicht hilfreich. Da muss man mit den Patienten auch drüber reden oder darf mit denen darüber reden, dass das auch verschwindet. Das hat also auch etwas damit zu tun, wie gehe ich mit diesen Sachen um. Letztes Stichwort vielleicht noch, zum Beispiel die Kriege in der Welt. Das nützt überhaupt nichts, wenn ihr die im, das ist alles furchtbar, was da jeden Tag Mord und Totschlag abläuft. Oder auch in den Krimis, ja, das regt euch auch nur auf, lasst das weg. Weil ihr macht ja eh nichts dagegen. Oder ihr fühlt euch berufen, im Land XY jetzt Hilfe zu leisten, dann organisiert ihr einen Hilfskonvoi oder wo Hungersnot, dann organisiert ihr einen Hilfskonvoi mit Nahrungsmitteln oder ihr geht da runter als Entwicklungshelfer und zeigt denen noch besser, wie sie selber ihr Zeug da unten anbauen könnt und schickt denen nicht unsere kaputte Kleidung und wir zerstören dann die Textilindustrie in Afrika und so weiter und so weiter. Also das ist ein globales Problem, ja. Also wenn ihr die Aufgabe seht, ihr wollt was tun, zum Beispiel Bienenvölker retten oder ihr werdet Imker, da gibt es ja viele Imker, dann kümmert ihr euch um eine Sache oder um zwei oder um drei. Ja, das reicht aber nicht noch um die ganzen anderen Sachen. Ich nehme halt immer an dann in der Welt, dass dann, wenn jeder sich erstmal um sich selbst kümmert und zusieht, dass er ein vernünftiges Nervenkostüm hat und den Körper vernünftig ernährt und bewegt und sich dann noch um andere Sachen kümmert, um andere Menschen. Ich mache das halt in der Praxis, ihr macht das halt mit dem Fernsehen, sodass diese Sachen jetzt hier halt Verbreitung finden. So, dann ist sich um alle gekümmert.
Mhm. Und man darf bei sich selbst anfangen, ne?
Ja, ihr müsst bei euch selbst anfangen. Ja. Das sage ich den Patienten auch immer. Denn wenn ihr krank seid oder nicht entsprechend aufgestellt seid, dann fehlt euch Energie. Mhm. Und wenn ihr mehr Energie habt, dann könnt ihr anderen besser helfen. Das ist einfach so. Dann könnt ihr euren Kindern besser helfen, den Nachbarn, den Freunden und so weiter und so weiter.
Ja. Abschließend noch die Frage, wenn das jetzt jemand gehört hat und hat das Ganze auch verstanden, aber hat nur schon Stress davor, jetzt einen Sonntag keine Mails zu schreiben. Sprich, irgendwie ist der Wille da, aber es sieht sich noch etwas blockiert. Bietest du auch Unterstützung an, dass man so gemeinsam das mal anschaut?
Du meinst dann die E-Mails, nicht die E-Mails für die betreffenden Schreiben? Nein,
nein, das nicht.
So, pass auf, es ist ganz einfach. Mhm. Wenn jetzt jemand Stress hat und sagt, dann darf ich gar keine Mails mehr schreiben. Ach du meine Güte, ich muss das aber machen. Dann ist es ganz einfach. Dann soll er es machen. Dann macht ihr das einfach weiter. Aber dann prüft, müsst ihr euch wirklich den halben Tag vor die Klotze setzen? Oder könnt ihr auf YouTube verzichten? Mhm. Oder auf TikTok? Muss ich die WhatsApp-Nachrichten wirklich beantworten? Also es beginnt ja, dieser Prozess beginnt mit der Frage, was könnt ihr gut machen?
Ja.
Das ist bei allen die Frage. Die stellt sich auch bei der Bewegungstherapie. Ja, es nützt nichts, wenn ich der Dame mit dem Rollator sage, sie muss jetzt morgens die Cobra machen. Mhm. Ja, das ist eine gute Übung. Also aus dem Hatha-Yoga jetzt, ne? Das ist ja die, wo ich dann baue und dann mache ich die Cobra-Übung. Das wäre eine gute Übung, die zu machen, wenn man sie richtig macht. Es muss aber für den Patienten auch passen.
Ja. Ja,
die, die alte Dame müsste ja dann erstmal vom Rollator weg und müsste erstmal wieder runterkommen. Das wäre dann zum Beispiel die Aufgabe, wenn diese Menschen das wollen. Die müssen einmal weg, die müssen einmal runter auf den Boden und müssen wieder zusehen, dass sie wieder hochkommen. Und das möglichst schmerzfrei. Das ist so eine Idealvorstellung für mich, für diese Art von Patienten. Und das ist genauso für, das betrifft die Stresspatienten genauso. Mhm. Ihr macht erstmal das weiter, was ihr meint, was ihr zum vermeintlichen Überleben braucht. Und guckt, worauf könntet ihr denn verzichten? Könnt ihr auf den Zucker verzichten? Könnt ihr den Kaffeekonsum einschränken? Weil das ist nämlich auch so ein Zeichen für die Nebennierenerschöpfung, dass ihr immer mehr Koffein braucht, um das System noch anzutreiben. Mhm. Und das geht relativ einfach. Und dann mache ich den Vorschlag, zum Beispiel, wie viel Koffein ist es eigentlich? Ich genehmige 2 Tassen pro Tag und die dann, bei manchen ist die ganze Kanne. So, erstens mal Kaffee weg, Wasser dazu. Dann nur noch die halbe Menge davon zu konsumieren. Und damit sagen die meisten, okay, mit einer halben Kanne komme ich auch aus. Das ist die Politik der kleinen Schritte. Ist also erstmal Angebote machen und dann zu gucken, will ich die umsetzen? Und ansonsten macht doch da draußen, was ihr wollt. Ich meine, das macht ihr doch sowieso alle. Ja? Das Problem ist nur, wenn ihr mit Problemen kommt, und die Patienten kommen ja erst in die Praxis, wenn sie Probleme haben.
Genau.
Ja. Wegen Prophylaxe sagt doch jeder auch, wäre schön lang, am besten per Pille. Eine Prophylaxe, die ich dann 3-mal täglich einnehme und dann muss ich mich umsonst nichts mehr kümmern und kann so weitermachen wie bisher. Das funktioniert nicht. Das wird nie funktionieren. Sondern es hängt immer an diesen Parametern und es hängt auch immer an dieser Stressachse und wir brauchen diesen Ausgleich. So, und deswegen sage ich ja, wenn wir schon, und manche fragen mich ja auch, wie schaffen Sie das eigentlich, das, die ganzen Artikel zu schreiben, Praxis machen und die Foren betreiben und so weiter, sage ich ja, Leute, ja, erstens mal, ich kann umschalten relativ schnell in den Parasympathikus und habe dann die Entspannungsreaktion. Ich schlafe gut, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn ich irgendwo anders bin und da ist, was weiß ich, da sind die Router überall an, wie hier im Hotel oder so. Mein Gott, und dann kommt ihr auch übrigens nicht in die Zellregeneration rein nachts. Also das WLAN muss weg. Fangt an, endlich das WLAN abends abzuschalten, wenigstens bei euch. Ja, wenn es beim Nachbarn noch pullert, okay, aber die Strahlung nimmt ja mit dem Quadrat ab, habt ihr in der Physik gelernt. Also, ne, so. Aber wie gesagt, da kommen wir zum einen zum nächsten.
Ne? Ja, das ist ein riesiges Thema. Ich danke dir aber herzlichst, dass wir das Thema schon mal in die Köpfe reingebracht haben und vor allem, dass wir auch schon praktische Mittel und auch Werkzeuge kennengelernt haben, die einfach jeder kurz auf der Toilette oder auch am Arbeitsplatz machen kann. Ja, ich freue mich, wenn wir hier irgendwann noch etwas das Ganze vertiefen und verabschiede mich vorerst von dir. Herzlichen Dank für dieses wertvolle Wissen, das du uns hier weitergibst. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich ein schönes und stressfreies Leben. Es sind die kleinen Stücke, die das große Ganze ausmachen. Ich denke, hier kommt auch das Sprichwort Selbstliebe, Selbstwert. Und falls Sie sich nicht selbstwert sind, mal diese kleinen Stücke zu machen, dann dürfen Sie vielleicht mal überlegen, an was es liegt. In diesem Sinne, allerbeste Gesundheit. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Auf Wiedersehen.